Auszeit. Der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Die Handballsaison 2024-25 ist abgeschlossen. Sie war wieder lang mit unglaublich vielen spannenden Spielen und aus Sicht unserer TSV Hannover Burgdorf war sie in mehrfacher Hinsicht sehr erfolgreich. Die Recken haben zum einen ihr Saisonziel erreicht und sich mit Tabellenplatz 6 für den Europapokal qualifiziert und sie haben einen neuen, wirklich beeindruckenden Zuschauerrekord hingelegt. Über 155.000 Menschen sind in dieser Spielzeit insgesamt zu den Heimspielen in die ZAG Arena gekommen. 10 von 17 Partien zu Hause waren ausverkauft. Wahnsinn. Und damit belegt Hannover im Zuschauerranking in der HBL sogar den zweiten Platz. Nach so einer Saison gibt's immer viel zu besprechen und wir wollen in dieser Folge von Auszeit nochmal ausführlich auf die Spielzeit zurückblicken. Vielleicht schon so ein bisschen analysieren, wenn man das zu diesem frühen Zeitpunkt nach Saisonende schon sagen kann. Und das machen wir natürlich traditionell zum Saisonabschluss mit unserem Cheftrainer Christian Prokop. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo, vielen Dank.
Ja, erstmal die Frage, super, dass du natürlich dir wieder Zeit nimmst, jetzt sozusagen vor deinem Urlaub nochmal vorbeizukommen. Ich habe es gesagt, wir wollen heute zurückblicken auf die Saison und im Anschluss auch nochmal ein bisschen nach vorne blicken. Allerdings das dann in einer gesonderten Podcast-Folge als Info für alle Hörer. Also die wird dann nächste Woche erscheinen. Heute konzentrieren wir uns in dieser Folge jetzt erstmal auf den Rückblick. Und bevor wir da konkret einsteigen, Christian, erste Frage wie immer, wie geht's dir jetzt gerade so? Die Saison war lang, ich habe es gesagt, ereignisreich, sicherlich auch anstrengend für die Jungs, für dich. Bist du schon jetzt so ein bisschen halb im Urlaubsmodus angekommen oder noch nicht?
Ja, erstmal geht's mir sehr gut, vielen Dank. Und du hast eine ganz tolle Anmoderation gegeben mit sehr vielen Infos schon, was wir einfach als gesamter Club mit unseren Fans in diesem Jahr und dieser Saison Großartiges geschafft haben. Und wenn man das natürlich nochmal hört, dann wird einem das nochmal mehr bewusst und da geht es einem natürlich immer besser. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, dass wir alle uns jetzt auch auf den Urlaub freuen und dass es einfach Zeit ist, mit den Gedanken ein bisschen Abstand vom Handball zu kriegen und Frische wieder zu gewinnen.
Ist da schon konkret bei dir was geplant? Also sind schon Flüge irgendwie gebucht? Ich weiß, deine Frau ist Lehrerin, das heißt, ihr bist auch ein bisschen auf Ferienzeiten dann angewiesen, ne? Wie sieht's da aus?
Ganz genau. Wir machen das so traditionell, dass wir übermorgen mal für 4 Tage wegfahren. Sie hat Freitag schulfrei und dementsprechend können wir so ein verlängertes Wochenende mal auch zu zweit genießen und damit so ein bisschen den Urlaub schon mal einläuten. Und dann werden wir, wenn Ferienstart anfängt, ich glaube 2.7. ist das circa, dann haben wir unseren Familienurlaub zusammen und wollen da die Zeit zusammen genießen.
Wie gesagt, absolut verdient. Da kannst du dich, glaube ich, jetzt schon drauf freuen. Das machst du, glaube ich, auch sehr. Starten wir mal rein, Christian, in den Saisonrückblick. Und zwar würde ich sagen, mal mit den Eindrücken, die vielleicht noch am frischesten sind. Nämlich jetzt von der Saisonendphase, die dann nicht ganz so verlaufen ist, nachdem die Saison ja so sensationell lief, wie man sich das vorgestellt hat. Ihr wart bis Anfang Mai bis zu diesem Topspiel Doppelpack gegen Melsungen und Magdeburg. Da wart ihr wirklich noch in der Verlosung um die deutsche Meisterschaft mit drin. Das Wort Meisterschaft geisterte auch immer wieder durch die Medien. Ich weiß, ihr habt das selber jetzt nicht in den Mund genommen, aber es lag natürlich nahe, das auch mal zu erwähnen. Und dann begann dann irgendwie so eine Serie, wo so ein kleiner Bruch reingekommen ist. Hast du da schon eine Erklärung jetzt so kurz nach Saisonende? Was ist in dem Moment passiert bei den Jungs?
Ja, das hast du schon gut angesprochen, gerade mit den beiden Duellen gegen MT Melsungen und auswärts gegen Magdeburg ist bei uns ein kleiner Bruch danach entstanden. Das hat man gemerkt, dass wir gegen Melsungen mit Abschlussschwäche zu kämpfen hatten, auch unsere 7-Meter-Quote nach unten gegangen ist und wir das Spiel einfach nicht mehr auf unsere Seite gezogen bekommen haben vor erneut ausverkauftem fantastischem Haus. Und dann das Auswärtsspiel beim amtierenden deutschen Meister damals noch in vor der Brust zu haben und das dann auch mit 6 Toren zu verlieren, hat man gemerkt, dass ein kleiner Knacks einfach in der Motivation dann drin war, was nicht unmenschlich ist. Das ist klar, dass wenn man merkt, man war lange Zeit richtig oben dabei, hat trotzdem eine richtig gute Saison noch gespielt. Und aber Platz 2, 3 ist vielleicht nicht mehr zu greifen nach diesen Spielen. Dann reichen oft mal 5%, wenn man da vom Mindset her, von der Energie ein bisschen schlechter ist, dass man dann diese Top-Duelle einfach nicht mehr auf seine Seite zieht. Enttäuschend war unser Auftreten dann gegen Potsdam. Das ist das, was uns, die Mannschaft, den Verein auch sehr geärgert hat, weil wir es da wegwerfen. Dort hätten wir zwei Punkte uns nochmal ziehen wollen und für einen weiteren Punkterekord einfach auch die Chance erhalten können. Und dann hatten wir jetzt nochmal zwei abschließende Spiele, wo wir in Flensburg das gut machen, aber zu oft an Kevin Möller scheitern im Tor und leider jetzt einen enttäuschenden Saisonabschluss mit Gummersbach hatten. Kurzum ist uns die Energie und das Mindset von der Dreiviertelsaison davor abhanden gekommen. Das haben wir nicht mehr am Maximum geschafft. Ein Stück weit ist auch erklärbar, ein Stück weit müssen wir auch aufarbeiten.
Es gab ja aber zwischendurch nochmal, ich sag mal, einen positiven Impuls, nämlich letztes Heimspiel gegen Kiel, wo dann auch die Verabschiedung anstand. Da habt ihr ein super Spiel gemacht, ihr hättet das sogar gewinnen können, das ist dann am Ende zwar nicht gelungen, aber das Ganze ist mit einem positiven Impuls, mit einem Jubelmoment in der ZAG Arena zu Ende gegangen, mit dem 7 Meter am Ende zum Unentschieden. Wie froh warst du, dass das sozusagen für den Heimabschluss und dann auch mit dem Abschied der Spieler, die uns jetzt verlassen, dann so ein bisschen, ja, so ein versöhnliches Ende wurde in der heimischen Arena?
Also ich war definitiv froh, dass wir einen Punkt geholt haben nach den letzten 2 Minuten, wo es ja die Chance gab zu gewinnen, dann aber auch die Chance ein bisschen größer war, das Spiel zu verlieren und wir mit dem letzten 7 Meter von Steini nach Ablauf der Spielzeit dann noch jubeln durften. Das haben sich die Spieler vor allen Dingen verdient, die Spieler, die uns auch verlassen haben, dann eine tolle Verabschiedung in einem tollen Rahmen einfach zu bekommen. Und unsere fantastischen Fans wollten wir natürlich auch nicht eine zweite Niederlage nach der Potsdam-Niederlage hinpacken, sondern wollten nochmal unser wahres Gesicht zeigen. Und das haben wir ja in einer ganz starken ersten Halbzeit gemacht, wo wir meiner Meinung nach hätten höher führen können und das Spiel noch mehr auf unsere Seite bringen können. Aber wie gesagt, nach Spielende waren wir trotzdem mit dem Punkt dann auch zufrieden. Und es war ein gebührender, versöhnlicher Abschluss zu Hause.
Ich hatte mich vor dem Kiel-Spiel auch ein bisschen mal bei den Fans umgehört und da war dann auch schon, ja, da war eine gewisse Skepsis da, muss man ehrlich sagen. Die haben alle gesagt, na, ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt nochmal packen, sich aufzuraffen. Und deswegen fand ich es also für mein Empfinden nochmal sehr, sehr positiv, wenn wir Gummersbach hinten raus, auswärts jetzt mal ausklammern, sehr, sehr super, dass die Jungs sich dann da ja wirklich nochmal aufgerafft haben. Flensburg war die Leistung auch schon gut, hast du gesagt, und dann das Ergebnis gegen Kiel eben auch mit einem Punkt. Die Jungs, die uns verlassen, das war wieder ein schöner Moment, fand ich, in der Halle. Smöre hat ja auch zu jedem Einzelnen dann ein paar Worte gesagt, es sind ein paar Tränen geflossen wieder. Vielleicht kannst du ja auch nochmal so deine Gedanken loswerden, erstmal wie du den Moment wahrgenommen hast in der Halle.
Ja, das ist immer ein sehr trauriger Moment, weil man einfach unglaublich viel Zeit miteinander verbracht hat und in unserem Sport ja mit sehr viel Leidenschaft, mit Energie jeden Tag arbeitet, unterschiedliche Stimmungsbereiche einfach so abdeckt und sich dadurch sehr gut kennen und schätzen lernt. Und dann Entscheidungen zu treffen, wo sich Wege trennen von beiden Seiten, ist eine schwierige, gehört natürlich dazu. Ich finde, dass wir es gut gemacht haben in der Kommunikation. Wir waren die Saison über sehr nah alle beieinander. Ich fand die Verabschiedung sehr würdevoll. Ich finde auch die neuen Herausforderungen für die Jungs sehr interessant und spannend und bin von überzeugt, dass wir uns in einem guten Wiedersehen und dass sie ihren Weg weitergehen werden und wir werden es verfolgen und ich glaube, die Recken-Fans auch.
Definitiv. An der Stelle dann nochmal auch Dankeschön an die Jungs, die uns jetzt dann verlassen. Max Gerbel und Adam Nüffiel wurden ja auch nochmal mit erwähnt, beziehungsweise Adam war dann auch da. Das waren ja die beiden, die uns schon im Winter verlassen hatten. Und dann haben sich Thielen, Strimeljan, Vlad Kulesch, Koray Aja, Martin Hanne und Vincent Büchner bei den Fans verabschiedet, die, das fand ich sehr positiv, auch dann noch sehr zahlreich nach dem Spiel geblieben sind, obwohl es dann ja sehr, sehr spät geworden ist und natürlich hat sich es auch ein bisschen in die Länge gezogen bei so vielen Verabschiedungen, aber wie du schon sagst, ich fand es auch, es war sehr ein sehr würdevoller Rahmen dafür. Dann lass uns jetzt mal so ein bisschen die Saison, ja, Step by Step ein bisschen durchgehen. Ich fange mal an mit Spiel 1. Das fing ja am Anfang gar nicht mal so vielversprechend an. Es gab eine Heimniederlage gegen Gummersbach. Und dann ja, dachte man schon so, ich glaube, im nächsten Heimspiel kam dann Berlin. Zwischendurch ging es nach Wetzlar und da lief die erste Halbzeit auch überhaupt nicht. Und dann kam eine zweite Halbzeit, wo dann ein Turnaround geschafft wurde und danach eine Wahnsinnsserie gestartet ist. Wie wichtig würdest du sagen, war im Rückblick diese zweite Halbzeit in Wetzlar für alles, was danach kam, für den Kopf bei den Jungs?
Ja, der Kopf spielt im Handball natürlich eine ganz wichtige Rolle und von daher war es sehr wichtig, dass wir in Wetzlar den Turnaround geschafft haben. Es ist ja auch so ein bisschen immer unser, nicht Angstgegner, aber Gegner, wo man nicht richtig weiß, was bringen wir heute da für eine Leistung. Das hat sich oft in der Vergangenheit abgewechselt, mal richtig starke Leistungen, mal sehr schwache Leistungen. Und so war das in diesem Spiel auch in den beiden Halbzeiten. Wir waren ganz okay Halbzeit 1, aber eben mit 3 Toren, glaube ich, im Hintertreffen. Und bringen dann eine ganz starke zweite Halbzeit mit unserer Hauptstärke Deckung, Torwart und Tempospiel aufs Parkett und schaffen das Spiel peu à peu zu drehen. Und natürlich war Wetzlar auch neu formiert, wie auch wir hatten sie einige Neuzugänge zu integrieren und da hat man schon gemerkt, dass sie noch nicht die Automatismen und diese Abläufe unter Stress dann, wenn sie in Rückstand geraten, so gefestigt abrufen können. Und das haben wir echt brutal ausgenutzt, ein ganz effektives Angriffsspiel hingebracht und uns in einen Rausch gespielt, der Anfang war von 12 ungeschlagenen Spielen.
Genau, das habe ich mir ja auch notiert und unterstrichen. 12 Spiele ohne Niederlage sind dann gekommen. Da waren Siege dabei gegen die Füchse, gegen Flensburg, gegen Magdeburg. Weitere tolle Spiele mit dabei. Also das war wirklich Wahnsinn. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie sich das dann auch im Training für euch anfühlt, wenn dann so ein Flow kommt? Also das muss ja eigentlich für den Trainer ein Gefühl sein, dass man denkt, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Vielleicht musst du dann gar nicht mehr so viel machen als Trainer. Da hast du das Gefühl, das läuft irgendwie. Wie war das in dieser Phase für dich und auch für Heidi?
Auf jeden Fall ist das die viel schönere Phase. Also es ist einfach eine positive Welle, die du erwischst. Du weißt natürlich nicht, wie lange hält diese Welle und du musst ganz genau so viel für tun, dass wir einfach erfolgreich bleiben. Aber natürlich hat sich so ein Selbstvertrauen reingebracht in die Mannschaft. Die Jungs haben eine sehr positive Kommunikation und Stimmung von Beginn an miteinander entwickelt. Und das ist ein Hauptschlüssel für einen Erfolg. Wir haben uns nie aufgegeben. Wir haben Spiele gehabt, wo wir Spitzenmannschaften geschlagen haben, aber wo wir vor allen Dingen auch hinten lagen und uns bis zum Schluss kämpferisch präsentieren und das Spiel mit 1-2 Toren auf unsere Seite ziehen. Wir haben Spiele in Wetzlar oder in Göppingen gewonnen, die wir in der Vergangenheit verloren haben. Also nicht nur Big Points vom Namen her, sondern auch sehr, sehr wichtige Fundamente haben wir gesetzt. Und das so zusammen hat unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben, viel Freude gemacht und macht Heidi und mir natürlich einfacher, als wenn man mit 7-8 Niederlagen oder keinen Punkt gewinnen und immer dicht dran zu hantieren hat.
Ja, das war dann auch so die Phase, wo dann so der ein oder andere, der vielleicht gar nicht mal immer täglich Handball verfolgt, mal so auf die Tabelle geguckt hat und die Wochen vergingen und man guckte da hin und stellte fest, oh, Hannover, die sind da ganz oben mit dabei. Es hallte dann auch das ein oder andere Mal Spitzenreiter durch die ZAG-Arena. Wir waren es, glaube ich, nie am Ende eines Spieltags, aber mal über Nacht oder über 2 Nächte. Also diesen Moment konnte man dann schon genießen. Hast du das auch dann so wahrgenommen, vielleicht auch, wenn du dich in der Stadt bewegt hast, dass der ein oder andere dich mal angesprochen hat und gesagt, ey, ich habe das da in der Tabelle gesehen, das ist ja Wahnsinn, was ihr da macht und wie stolz macht einen dann sowas vielleicht auch?
Ja, in der Stadt bin ich nicht so oft unterwegs, aber bei uns allein in der Nachbarschaft und natürlich medial nimmt man das sehr genau wahr. Das ist einfach auch eine positive Wahrnehmung, die uns natürlich mehr zuträgt und mehr hilft als schadet, weil einfach Hannover ein ganz, ganz verstärkt tolles Image kriegt, immer weiter. Wir das merken in den Kartenverkäufen, natürlich durch einen guten Saisonstart uns vieles erleichtert wird, die Halle wird schneller voll, das Interesse steigt und die Unterstützung wird größer und die Mannschaft wird einfach interessant. Und Erfolg macht einfach interessant und das haben wir natürlich auskosten wollen und das haben wir ja auch, ich weiß nicht, kommen noch ein paar Stationen vielleicht dazwischen, aber bis Mitte, Ende April sehr, sehr stark umgesetzt.
Ja, wir können das an der Stelle gerne einmal einschieben, weil das wirklich, wo du es gerade ansprichst und es ist ja wirklich sensationell, ich habe es gesagt, über 155.000 Fans in der Halle, 10 von 17 Heimspielen waren ausverkauft. Ich weiß nicht, der Schnitt, der liegt, glaube ich, irgendwie bei 9.100 oder so. Nur der THW Kiel hat noch mehr. Da sind wir Platz 2 in der Liga jetzt mittlerweile. Hättest du dir so einen Sprung, also man erhofft sich das sicherlich vor der Saison, dass das auch mit dem Erfolg kommt, aber das ist ja ein sensationeller Sprung, der da hingelegt wurde. Hättest du dir das in den Dimensionen so vorstellen können vor der Saison?
Nein, definitiv nicht. Das Beispiel Potsdam, das Spiel zu Hause, sind wir vor 9.400 oder 9.350 Zuschauern. Das ist Wahnsinn bei allem Respekt. Der Name des Gegners hat auch immer eine Wirkung mit, ob ich mir Karten besorge. Das kostet alles Geld. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Fans einfach auch die Recken sehen wollen. Natürlich auch große Mannschaften, aber auch gegen Mannschaften, die aus dem unteren Drittel der Tabelle zu uns kommen, kriegen hier die volle Breitseite und macht einen einfach total froh, zeigt, dass die Entwicklung genau in die richtige Richtung geht. Und wir können einfach hoffen, dass wir mit unserer Leistung so weiter begeistern können, dass wir das halt nicht zu einer einmaligen Saison machen, was den Zuschauerschnitt angeht, sondern das stabilisieren.
Das hoffen wir natürlich alle sehr und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das keine Eintagsfliege war und dass es so weitergeht. Machen wir mal die nächste Zwischenstation in der Saison sozusagen im Dezember. Da gab es dann noch zwei Niederlagen gegen Kiel und Melsungen. Zwei Spiele, ja, wo man sicherlich am Ende sagen kann, die kann man auch mal verlieren gegen solche Top-Mannschaften. Und dann kam die Weltmeisterschaft in der Winterpause, wo viele Recken mit dabei waren, wo viele Recken tragende Rollen gespielt haben. Wenn ich mal Renas Uschens anspreche, der bei der Nationalmannschaft, bei der Deutschen, seine Position im Prinzip alleine gewuppt hat, sozusagen, auch durch eine Verletzung. Wie schaust du denn so eine WM mittlerweile? Also du warst ja auch mal Nationaltrainer, jetzt bist du Reckentrainer, du siehst ganz, ganz viele Jungs bei Deutschland und bei anderen Mannschaften. Wie viel Begeisterung als Handballfan ist dabei, wenn du so ein Turnier guckst, und wie viel Bibbern, so sag ich mal, dass du sagst, oh, hoffentlich verletzt sich da keiner, weil das ist ja eine Sorge, die immer mitschwingt.
Ja, ich glaube, du hast da schon eine sehr gute Vorahnung. Genau dieser Mix ist das. Also wir können einfach in Deutschland sehr stolz sein auf die tolle Nachwuchsarbeit, den Mut vieler Vereine, Spieler so viel Spielanteilen zu geben, so viel Verantwortung in bedeutenden Positionen, Spielpositionen und Clubs einfach zu teilen. Das zahlt sich für die Nationalmannschaft aus. Wir haben eine total spannende Mannschaft mit vielen tollen Spielern. Und da sind solche Turniere natürlich optimal für die Jungs, sich weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig auch was Großes erreichen zu können. Und wie du es ansprachst, neben dem Mitfiebern ist natürlich so, wenn Franz Semper ausfällt die ganze Zeit, dann achtet man schon sehr auf Reners, ist mit ihm im Kontakt, hofft natürlich auch, dass taktisch dort auch mal Ausgleiche geschaffen werden, auch mal mit Rechtshänder auf der Position oder siebten Feldspieler, andere Dinge einfach, um ihn auch muskulär und kognitiv mal zu entlasten. Aber auf der anderen Seite ist Reners natürlich auch mit seinen damals 22 Jahren imstande, das auch durchzustehen und sich wieder zu regenerieren. Das hat er dann auch gezeigt, wo er zurückkam, ging es hier 1:1 weiter.
Ja, und der um den Reckenblock beim DHB-Team nochmal kurz explizit anzusprechen, der jetzt ja wirklich mittlerweile richtig stark geworden ist. Also da ist nicht nur Reners, da ist Justus, da ist Joel, der im Tor ab und zu mit dazugestoßen ist. Dann haben wir Lukas Stutzke, der sich bei den Recken auch in die Aufmerksamkeit des Bundestrainers gespielt hat. Dann haben wir Marian, der da zum Teil mitgewirkt hat und so weiter. Inwieweit macht dich das, jetzt sind wir wieder bei Stolz, das Wort fällt heute häufiger in dieser Folge, inwieweit macht dich das stolz? Weil das ist ja auch ein Verdienst, wenn man merkt, hey, bei uns, wir scheinen die Jungs ja irgendwie besser zu machen, sie dahin zu bringen, dass der Bundestrainer sagt, ey, die muss ich jetzt mal einladen.
Ja, das macht uns als Verein unglaublich stolz und das hilft uns auch. Und wir wollen das auch in Zukunft, dass sie einfach merken an uns, kommen sie nicht vorbei, bedient euch ruhig in Hannover. Das sind einfach Jungs, die miteinander sehr gut auskommen, sehr gut spielen und vorn wie hinten ihre Leistung richtig gut bringen. Aber die Konkurrenz schläft auch nicht. Wir haben mit Lukas ein Beispiel, das du nanntest, der hervorragend in dieser Saison in der Abwehr Regie geführt hat. Der hat ein ganz tolles Tempospiel. Er hat uns beispielsweise gegen Erlangen einen historischen 10-0-Lauf eingeleitet und mit seinen Toren immer wieder dafür Furore gesorgt. Wir haben aber da auch Mathis Langhoff in Berlin, der gleichzeitig auch auf der Position um seine Einladung kämpft. Also Konkurrenz belebtes Geschäft und wir werden uns nicht zurücklehnen, sondern weiter Gas geben und dann natürlich auch hoffen, dass wir die Nominierungen mitbekommen.
Wo du das Erlangen-Spiel gerade angesprochen hast, das will ich jetzt natürlich auch nicht übergehen. Ganz kurze Frage dazu nur. Hast du sowas in deiner Trainerlaufbahn irgendwo schon mal erlebt, dass so ein Lauf kam? Ich habe ja, als ich in der Halle war, ich habe das ja zwischendurch gar nicht gerafft. Irgendwann habe ich dann mal auf die Anzeige geguckt und habe festgestellt, ey, waren das jetzt 10 Dinger? 10 Dinger nacheinander. Hast du sowas schon mal erlebt?
Nee, nur bei meinem Neffen im D-Jugendhandball, da habe ich das mal gesehen, aber nicht im Profi-Handball.
Das war wirklich irre. Ich glaube, alle, die dabei waren, vergessen das so schnell nicht. Dann kam ja nach dem Ende der Weltmeisterschaft der Start in die Rückrunde und da habt ihr wieder eine starke Serie hingelegt. Dann waren es, wenn ich es richtig notiert habe, 7 Spiele ohne Niederlage. Und in der Zeit hat sich dann auch immer mehr rauskristallisiert, dass ihr so ein bisschen die Crunch-Time-Könige der Liga wart. Ich glaube, es waren alleine 6 Spiele, die ihr mit +1 gewonnen habt jetzt insgesamt. Was würdest du sagen, wie viel Spielglück steckt da drin, wenn man dieses Phänomen so aufweist, so sagt, jo, wir gewinnen die knappen Dinger immer, und wie viel Weiterentwicklung im mentalen Bereich bei den Jungs, sich auf die Stärken besinnen zu können, in den engen, wichtigen Momenten am Ende und seinen Stärken zu vertrauen. Wie ist da die Gewichtung, was würdest du sagen?
Ja, 80-20. Klar brauchst du Glück in verschiedenen Spielphasen, Innenpfosten oder Außenpfosten und so weiter. Das sind typische handballerische Abläufe, die kannst du nicht immer ganz genau beeinflussen, aber du kannst schon beeinflussen, dass du dich erstmal in diese Position bringst. Und das meine ich mit 100% Hingabe und Leidenschaft. Das hat die Mannschaft über ganz, ganz weite Strecken in der Saison hervorragend gemacht und sich nie aufgegeben, trotz auch Fehlwürfen, Rückständen etc. Wir haben uns bis zum Ende geschworen, dort alles auf dem Parkett zu lassen, und das war die Grundvoraussetzung, dass du in so eine Crunch-Time kommst. Und mit mehr erfolgreichen Crunch-Time-Situationen und natürlich auch einem guten, positiven Tabellenplatz und Gefühl fallen auch ein paar Sachen einfach leichter. Handlungen wären klarer, wären konsequenter umgesetzt, ohne groß nachzudenken, sondern wirklich aufs Tor gegangen oder in der Abwehr genau nach unseren Regeln zu arbeiten. Und dann haben wir die Bälle auf unsere Seite gezogen und natürlich kommt dann das ein oder andere Quäntchen Glück noch dazu. Eine irre Aufholjagd gegen Hamburg mit, ja, glaube ich, 7 Toren hinten, passiert mit Sicherheit nicht so oft oder so schnell wieder, aber das war so ein Beispiel, wo dann vieles auf unsere Seite einfach fällt. Der Gegner muss dann auch noch mitmachen, aber wir haben uns in die Situation gebracht und wir haben gekämpft und wir waren mental ganz, ganz stabil, und das war das, was uns bis Mitte April sehr stark gemacht hat.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Knackpunkt, was die Leute einfach gesehen haben und was die Leute in die Halle gebracht hat, dass sie eben gesehen haben, die Jungs, die fighten wirklich bis zum allerletzten. Und ich glaube, das konnte man sogar sehen, wenn man vielleicht gar nicht so ein geschulter Handballzuschauer ist, sondern das erkennt jeder in dem Moment, dass da Leidenschaft drin steckt und dass da Wille drin steckt. Es ist deine 4. Saison als Reckentrainer gewesen, die jetzt abläuft oder abgelaufen ist. Du gehst dann in die 5. Ganz einfache Frage. Würdest du sagen, diese, die wir jetzt gerade gespielt haben, war deine beste als Reckentrainer?
Ja, das würde ich schon allein sagen aufgrund des nüchternen Punkteschnitts. Wir haben jetzt 44 Punkte erreicht. Und letztes Jahr, wo wir uns schon mal wieder weiterentwickelt hatten, dann mit Rang 7, aber punktemäßig mehr als Rang 6 im Vorjahr, hatten wir ja 39 Punkte. Jetzt haben wir 44 Punkte erreicht. Also die Mannschaft geht einen sehr guten Weg. Es macht einfach sehr viel Freude, hier zu arbeiten. Es ist einfach ein ganz toller Standort, auch vom Publikum her. Da auch, Janik, an dich mal Kompliment, was so der Spieltag einfach so ausmacht. Es ist atemberaubend, in diese Halle zu kommen, mit uns diese Energie einfach zu spüren und eine kampfstarke Reckenmannschaft dort zu erleben. Damit kann ich mich zu 100% identifizieren. Aber die Konkurrenz schläft halt auch nicht und verpflichten gute Leute, gute Trainer, und dementsprechend freue ich mich dann nach der Urlaubspause, dass wir wieder angreifen können.
Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Auch wenn mein Anteil sicherlich dann doch deutlich geringer ist als der Jungs.
Gegen Hamburg habe ich schon immer gehört, gebt nicht auf, wir schaffen das noch. Und das bei 7, bei 5, bei 4 Toren Rückstand, das war schon stark.
Ja, aber die Jungs haben es dann umgesetzt auf dem Feld, und deswegen würde ich gerne auch nochmal vielleicht so ein paar einzelne Jungs nochmal kurz rausgreifen, sagen wir mal so Schlüsselspieler. Man sagt immer gerne Schlüsselspieler, aber ich habe einfach mal zu ein paar würde ich gerne noch mal so eine Meinung von dir hören. Ich starte mal mit Renas. Da haben wir schon viele Worte natürlich auch drüber verloren im Laufe der Saison. Der kam in die Saison rein mit diesem absoluten Boost von Olympia, den er da erlebt hat, wo der dieses Wahnsinnstor macht gegen Frankreich. Fast schon historisches Tor, würde ich sagen. Dann hat er das voll mit rüber transportiert. Dann hat er bei der WM diese tragende Rolle, die wir gerade besprochen haben, gehabt. Und dann hat das eigentlich nochmal mit rüber transportiert. Und dann hat man irgendwann mal bei ihm gemerkt, ey, jetzt ist er, glaube ich, einfach ein bisschen fertig, um es mal ganz klar auf Deutsch zu sagen. Wie hast du Renas Saison aus Trainersicht erlebt und wie verständlich ist das aus deiner Sicht dann auch, dass der am Ende bei so vielen Monaten, die der durchgeknüppelt hat, dann auch irgendwann vielleicht mal ein bisschen einbricht?
Ja, du fässt das immer schon richtig gut zusammen, auch in der Frage schon. Er kam mit unglaublich viel Flow-Charakter nach diesem Olympia-Silbermedaillen-Erfolg zu uns zurück. Und die spannende Frage war ja, wie schafft er das mit ein Stück weit weniger Adrenalin? Natürlich noch viel in der Reckenfestung und im Auswärtsspiel in Bietigheim oder sonst wo. Trotzdem so ein Flow-Erlebnis, so eine Leistung mit einer normalen Atmosphäre und einem normalen Fokus hinzukriegen. Das war so seine Herausforderung. Und die hat er mit dem Team sehr gut gemeistert. Er hat sich keine großen Gedanken gemacht. Er hat seine Stärken aufs Parkett gebracht, wie viele Schlagwürfe übers falsche Bein haben wir gesehen, die im Winkel eingeschlagen sind und die ganze Halle abgeholt haben. Doppelfinden, die so schnell waren, dass er in Durchbruch kam. Eckenpässe etc. Er ist an 7 Meter rangegangen, als wenn es nichts gab, wenn Steini mal eine Pause gebraucht hat. Und natürlich hat er parallel seine Entwicklungsfelder gehabt. Und das ist einmal der Fitnessbereich, weil das für ihn ganz wichtig ist. Davon zehrt er, wie er Zweikämpfe führen kann. Und natürlich auch Abwehrthema, das hatten wir auch schon im letzten Podcast, das sind einfach so Entwicklungsfelder, die er jetzt mit 23 weiter angeht. Und dann kommt man irgendwann auch in eine Phase, wo einem alles ein bisschen schwerfällt und alles ein bisschen viel ist und die Gegner sich noch mehr auf ihn einstellen, ihn doppeln etc. Und wir als Mannschaft es schaffen müssen, Gefahr von jeder Position zu bringen und für ihn auch Lücken zu reißen. Das haben wir mal besser, mal schlechter geschafft. Er ist dann in eine Schwankung gekommen. Aber das ist mehr als verständlich und mehr als menschlich. Wir sind unglaublich froh, dass wir ihn weiter verlängern konnten, dass er hier mit uns zusammen so einen Weg geht. Das ist ihm absolut zugestanden. Und ich bin mir jetzt ganz sicher, dass er wirklich Frische kriegt und dann noch stärker wird.
213 Tore hat er übrigens gemacht, ist damit bester Reckentorschütze in der abgelaufenen Saison. Dazu auch natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle an Renas. Und eine Sache, die ich bei ihm gerne nochmal ansprechen würde, vielleicht auch, weil du das auch so ein bisschen persönlich schon mal erlebt hast, als er in der Nationalmannschaft da plötzlich so durch die Decke gekommen ist, da kommt natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit auf ihn zu. Also es ist tatsächlich nochmal was anderes, ob du im Verein erfolgreich bist. Ich nehme jetzt mal die Parallele oder ich baue da mal die Brücke zu dir. Du warst in Leipzig ein erfolgreicher Vereinstrainer, wirst dann Bundestrainer. Und dann kannst du das ja vielleicht so ein bisschen nachempfinden, wie dann einfach so ein Aufmerksamkeitsknall nochmal kommt, der ja auch vielleicht ein bisschen hemmen kann. Was würdest du sagen dann in dem Moment?
Hemmen glaube ich nicht. Ich glaube, dass er auch sehr stolz ist drauf, dass er ja überall auch einer großen Wertschätzung und Beachtung auch erfährt. Egal in welcher Halle Renas kommt, egal welcher Interviewpartner da ist. Renas ist dort immer wieder einer der Ersten, die natürlich ganz hoch im Kurs stehen und gefragt sind. Aber das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man auch erfolgreich Handball spielt. Wenn man dann eine Phase hat, wo es nicht ganz so leicht von der Hand geht, wo vielleicht unser Ergebnis nicht so stimmt, dann weiß er selber, dass er das trotzdem zu erfüllen hat und auch irgendwo positiv schuldig ist. Aber dann fällt es natürlich alles ein Stück weit schwerer. Das meine ich, das ist nur menschlich. Es gab ganz viel Einströmungen auf ihn, ganz viel Auszeichnungen etc. Aber das ist die nicht Kehrseite der Medaille, das ist einfach eine Situation, mit der man weiter wachsen muss und lernen muss, umzugehen. Und da ist er aber, und das betone ich, total reflektiert. Das hilft ihm in einem positiven und in einem Entwicklungsfall. Und jetzt sieht man es ja auch schon zu Saisonende, dass er sich wieder ein Stück weit rausgearbeitet hat. Er hat ja wieder ein Stück weit mehr Energie einfach auf das Parkett gebracht. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Lernprozess, den er mitnimmt.
Genau. Und mitgenommen hat er, wie du gerade sagst, diese zahlreichen individuellen Auszeichnungen. Ich habe sie mir tatsächlich jetzt nicht alle aufgeschrieben, deswegen kein Anspruch auf Vollständigkeit. Er war junger Welthandballer, er war Niedersachsen-Sportler des Jahres und ja, wie gesagt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Es war so viel, das kriege ich jetzt im Kopf gar nicht mehr zusammen. Schauen wir mal zum nächsten. Lukas Stutzke würde ich gerne einmal noch ansprechen. Lukas war ein Last-Minute-Neuzugang in der letzten Saison und der hat sich schnell zu einer echten Säule in der Mannschaft entwickelt, in der Abwehr sowieso, aber auch nach vorne erste, zweite Welle, seine wuchtigen Würfe, wie häufig hat die Halle gejubelt, wenn die dann eingeschlagen sind? Ja, wie siehst du Lukas' Entwicklung, seit er das Recken-Trikot trägt?
Ja, das habe ich von Anfang an betont, dass ich auch sehr, sehr glücklich war, dass wir diesen Transfer noch hinbekommen haben. Lukas hatte ja die Chance, auch zum SC Magdeburg zu gehen und hat sich schon in diesem Jahr für Hannover entschieden, was wir ihn hoch anrechnen, und das hat sich total bestätigt. Also Stutzki, wie man ihn vom Spitznamen her nennen, ist sowas von akzeptiert in dieser Mannschaft, weil er einfach ein klasse Typ ist, tolle handballerische Fähigkeiten hat. Also Abwehrspiel, sich nicht schonen, eine hohe Intelligenz dort mitbringt und natürlich, wie du sagst, diese Wucht nach vorn. Also da hätte jeder Gegner einfach auch Respekt, wie ich den zu verteidigen habe. Und er ist nicht fertig. Er hat Lust, im Angriff weiter Akzente zu setzen. Er will konditionell stärker werden, um einfach eine Gesamtrolle länger ausfüllen zu können. Für uns auch im Hinblick Nationalmannschaft. Und da hat er zwei, drei Dinge einfach, die, wenn er die verbessert, er noch wertvoller werden wird. Also ich freue mich auch über das Zeichen, dass er bis 2028 verlängert hat. Ganz toller Mensch und ganz, ganz toller Recke.
Genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Auch ein wahnsinnig netter Typ einfach. Also super, super umgänglich, super nett. Wirklich absolut klasse. Gilt natürlich für viele, aber wo wir jetzt gerade über ihn gesprochen haben. Justus Fischer, der nächste Kandidat. Ohne Zweifel ist Justus eine der größten Identifikationsfiguren für die Recken, für diesen Club. Der ist auch einfach ein super Typ. Der ist ja lustig, so wie ich ihn auch erlebe oder was man immer aus der Mannschaft hört. Manche haben gesagt, wenn der reinkommt, ist gute Laune da, hat man schon ein Schmunzeln im Gesicht. Aber er ist auch ein ernsthafter Fighter auf dem Feld. Wie siehst du seine Entwicklung in der Saison?
Ja, Fischi ist ein absoluter Profi, ja, der sich manchmal sogar zu viele Gedanken macht über jeden einzelnen kleinen Baustein, aber das zeigt einfach seine Besessenheit, ja, der beste Kreisläufer werden zu wollen, und das soll er hier schaffen. Er ist im Fitnessbereich, was das Krafttraining angeht, was die Ernährung angeht, sehr weit vorn und hat natürlich einen unheimlich hohen Handball-IQ. Also er weiß genau in der Abwehr, welches System er gerade braucht. Führt ja die Stilliste in unserer Abwehr oder ligaweit an, also und das als Innenblockspieler, das zeigt schon, wie er Spielsituationen vorhersehen kann, und er ist von einfach jemand, der für uns extrem wichtig ist, weil er zwei Leute bindet. Er schafft Platz für andere Leute, er ist stark im Abschluss selber, und natürlich sind bei ihm auch Schwankungen in der Saison vorhanden gewesen. Vor allen Dingen haben wir oft das Thema auswärts gehabt, dass er da nicht ganz die gleiche Energie, die ganze Körpersprache, Ausstrahlung aufs Parkett brachte wie zu Hause. Daran hat er gearbeitet. Das hat er auch schon beispielsweise in Flensburg stärker gemacht. Aber ja, auf Fischi wird viel zukommen und wir werden ihn weiter nach vorn bringen. Aber er ist ein ganz, ganz zentraler Baustein in unserem System.
23 Steals waren es übrigens, das, was du gerade angesprochen hast. Wir wollen das jetzt hier nicht mit Zahlen überladen, aber so ein paar Zahlen muss man schon mal nennen und ist damit ligaweit Platz 2 übrigens. Also das ist auch respektabel. Kurze Frage nochmal zu Fischi. Bei der Nationalmannschaft hört man immer, dass gerade so die älteren Mitspieler manchmal Probleme haben, seine Jugendsprache, die er ja so ein bisschen pflegt, zu verstehen. Wie geht's denn dir da? Hast du manchmal Wörter bei ihm, wo du sagst, hey, was will der jetzt?
Ja, ist schon so, dass er ab und zu mal ein bisschen viel Dusel oder Quatsch redet, aber er einfach mit, ja, auch Daniel Weber, seinem besten Kumpel, für sehr viel Freude, für sehr viel Spaß in dieser Mannschaft sorgt. Und dieser Mix aus verschiedensten Typen, aus sehr reflektierten Menschen, aus Menschen, die natürlich alles nicht ganz so schwer nehmen, das ist für uns wichtig, das hat uns immer ausgezeichnet, das soll es auch in Zukunft. Also er soll nicht schnell erwachsen werden, er soll weiter an seiner Aggressivität, an seiner Konstanz arbeiten, aber auch nicht jeden Baustein umdrehen, das ist für Fischi einfach wichtig. Handball ist ein komplexer Sport, wo man alles braucht und nicht nur Perfektionist sein muss, aber ich glaube, da ist er oder bin überzeugt auf dem super Weg, und wir werden nächste Saison viel Freude haben.
Dann schauen wir als nächstes Mal, Christian, ins Tor auf unsere beiden Torhüter. Da habe ich jetzt nochmal zwei Zahlen, also die Quoten über die ganze Saison. Da steht Simon Garde bei 26% gehaltener Bälle und Joel Belehm bei 30%. Das sind gerundete Werte, also es sind bei Joel dann 29, irgendwas, aber ich habe es mal aufgerundet. Joel hat noch einen tollen Wert, den ich nennen will, weil er hat nämlich 28 7-Meter gehalten und ist damit Nummer 1 in der stärksten Liga der Welt. Wie bewertest du eure Torhüterleistung? So alles zusammen in dieser Saison.
Ja, alles zusammen ist es ja ein Schnitt circa von 27%. Mhm. Der ist mit Sicherheit ausbaufähig, wenn man nur diesen Schnitt alleine betrachtet, aber so leicht will ich es mir nicht machen. Erstmal finde ich, dass es ein klasse Torhütergespann ist. Ich finde es toll, dass Joel den Weg zu uns gefunden hat, weil er ein Torhüter ist, der unkonventionell, sagen wir mal, hält, mit sehr viel Emotionen kommt. Das Mindset muss bei ihm positiv sein, das muss stimmen, positiv verrückt sein. Und damit sind sie sehr unterschiedlich. Simon ist ein sehr introvertierter Torhüter, der viel vom Technikbereich erlebt. Und Joel lebt von Emotionen, wie er auch ins Spiel kommt etc. Das ist erstmal schön, diese Unterschiedlichkeit so zu spüren. Und wir haben auch viele Spiele in der Saison gehabt, wo sie richtig stark pariert haben. Natürlich gibt es den ein oder anderen Entwicklungsschritt bei beiden, das wissen sie auch. Es war selten, dass jemand 60 Minuten durchstand und ich kam an keinem Wechsel vorbei. Das ist ganz selten gewesen, aber es gab auch Spiele wie in Eisenach, wo beide eine fantastische Leistung als Grundstein für diesen Erfolg gelegt haben. Rein statistisch verteidigen wir hervorragend gegen den Rückraum und den Kreisläufer. Da sind wir Ligaspitze, aber wir haben halt eine schwächere Haltequote von den Außenpositionen. Wir haben mit Reiko Rodriguez einen Torwarttrainer, der sehr fleißig ist, der natürlich mit seiner spanischen Schule, mit seinen Erfahrungen diesen Switch mit ihnen gut hinkriegen muss. Erfahrungen von ihnen mit seinen zu paaren, so dass wir einfach auf noch eine höhere Paradenzahl kommen. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, aber es sind zwei richtig coole Typen, die denen die Zukunft gehören soll, die weitermachen sollen und weiter sich steigern werden.
Und das ist ja auch zum Teil wirklich so, das merkt man ja in einzelnen Spielen auch manchmal, dass es gar nicht immer so die reine Anzahl der Paraden ist, sondern dass es auch die Momente sind, ne? Weil in denen Paraden kommen. Und da hatten wir einige Spiele dabei, ohne dass ich jetzt gerade in diesem Moment eine konkrete Situation im Sinne habe, aber es gab jedenfalls einige, wo man gesagt hat, hey, da hat Joel oder da hat Simon gar nicht unbedingt jetzt irgendwie so viele Paraden in der Gesamtzahl gehabt, aber in richtigen und wichtigen Momenten, wo es vielleicht drohte zu kippen. Da hat er dann der Mannschaft einen gegeben und wahnsinnig geholfen. Last but not least, so diese Ende der Reihe würde ich gerne unser nochmal den Kapitän ansprechen. Marius Steinhauser hat das aus meiner Sicht in dieser Saison wieder hervorragend gemacht. Er ist jemand, der viel redet, das qualifiziert ihn schon mal für einen Kapitän, aber der auch natürlich jetzt ohne Flachs toll vorangeht, hat natürlich auch über weite Strecken der Saison wirklich absolute Spitzenleistungen gebracht, hatte super Wurfquoten und ja, für mich ein wahnsinnig toller Leader dieser Mannschaft. Ein weiteres Jahr, wie siehst du es?
Ja, also kann man so unterschreiben. Steini hat so ein bisschen unseren Saisonverlauf in seiner persönlichen Leistung so wiedergespiegelt. Der ist unglaublich motiviert und hat eine ganz hohe Qualität. Das merkt man in jedem Training, da ist man als Trainer sehr dankbar. Natürlich gibt es Trainingseinheiten, wo man sich fragt, boah, wieder verworfen und der nächste verworfen etc. Aber er macht die Dinger rein. Er geht wieder rein, haut den Torhüter eine Bälle um die Ohren oder stark platzierte Würfe. Und er verkörpert einfach diese Freude an diesem Beruf. Das ist einfach eine Leidenschaft für ihn. Er ist ein sympathischer Kerl. Das heißt, er kommt natürlich auch für uns als Verein für viele Dinge in Frage und kommt super rüber, total motiviert. Hat jetzt am Ende mit der 7-Meter-Quote ganz schön zu tun gehabt. Das wird sicherlich ein Auftrag sein, aber es ist bei Steini auch so, dass das Mindset positiv oft stimmen muss und dann liefert er auch richtig ab. Dann hätte er es auch bis zur Nationalmannschaftsnominierung verdient gehabt. Das ist leider nicht gekommen und jetzt, wo wir den Knacks ein bisschen nach Melsungen Magdeburg gekriegt haben, hat man auch bei ihm persönlich gemerkt, dass ein bisschen Frustration drin war, die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung zu sehr überbewertet wurde. Aber das sind wichtige Learnings und das nimmt er mit und ich bin total froh, dass wir nächste Saison wieder mit dem starken Marius Steinhauser reingehen.
Wenn wir jetzt insgesamt, Christian, mal einen Strich drunter machen unter diese Saison mit den einzelnen Phasen, mit einem nicht so gelungenen ersten Spiel, mit einer super Serie danach, mit einem, ich kann es gar nicht Knacks nennen, zwei Niederlagen im Dezember nenne ich es einfach mal, dann ging es wieder in die nächste Serie und am Ende ein Saisonabschluss, den wir uns sicherlich alle ein bisschen anders vorgestellt haben, aber am Ende einer tollen tabellarischen Platzierung mit einem neuen Punkterekord in deiner Zeit hier als Trainer. Welche Schulnote gibst du dieser Saison?
Ja, einmal würde ich es zweiteilen. Ich finde, dass wir eine 1 mit Sternchen haben in unserer ganzen Entwicklung, was die Halle, was die Fans, was die Auftritte angeht. Also wir haben eine überragende Fanentwicklung in diesem Jahr geschafft, dank sportlicher Leistungen und dank sicherlich auch unserer Geschäftsstelle und Ticketing, alle, die da mitwirken, wie das Heimspielerlebnis vonstatten geht. Das ist eine glatte 1, das ist Wahnsinn, das ist auch die stärkste Saison, die ich bisher hier erlebt habe vom Zuspruch. Und vom Sportlichen, wenn es eine Schulnote ist, natürlich ist es eine 2+. Wir hätten gerne 1 irgendwo gehabt. Dafür ist schade, wie es am Ende gelaufen ist. Aber ich habe es erklärt, wenn 5% mal fehlen, dann ist es einfach mal so in dieser Liga, dass man die Energie und das Mindset nicht mehr ganz so auf das Parkett bringt, wie wir das vorher gemacht haben. Aber man darf nicht vergessen, 44 Punkte, unglaublich viele Highlights gesetzt und auch Aufgaben, wo der Spielplan es gut mit uns gemeint hat, aber wir nicht alles gewinnen müssen, trotzdem bis auf Göppingen alles gezogen haben, zu Hause oder auswärts. Das, da verdient einfach die Mannschaft ein großes Kompliment und deswegen ja, war es auch bis hierhin meine beste Saison, soll aber nicht die beste bleiben.
Das so kennt man dich auch und so nimmt man dich auch wahr, dass du ein akribischer Arbeiter bist und glaube ich Zufriedenheit in gewissem Maße bei dir dann schon vorhanden ist, aber eben nur bis zu einem gewissen Maße, sondern es spornt dich auch weiter an und deswegen ja, freuen wir uns natürlich auch jetzt schon auf die neue Saison, auf die wir dann gleich, wie gesagt, nochmal im zweiten Teil, also in unserer zweiten Abschlussfolge ein bisschen genauer vorausschauen werden. Vorher möchte ich nochmal ganz kurz, jetzt haben wir so ein bisschen den ernsthaften Teil der Analyse abgeschlossen, kommen wir nochmal zu einem kleinen lockeren Abschlussteil. Ich würde gerne auf ein paar Sachen gucken, die so abseits der Platte passiert sind in der Saison. Und ich fange mal mit was an, was häufig Thema war hier im Podcast bei den verschiedenen Gästen. Das ist nämlich euer Tennisturnier. Ich darf dir erstmal herzlich gratulieren, Christian, weil meines Wissens hast du es gewonnen, ne, in der Vorbereitung zu dieser Saison.
Das stimmt, in der abgelaufenen Vorbereitung habe ich es gewonnen. Mal gucken, wie es in der neuen ist.
Du wirst da oft als sehr ehrgeizig beschrieben von deinen Jungs. Die haben immer gesagt, da ist Christian richtig mit Feuer dabei. Das heißt, da gehst du auch nächstes Jahr als Titelverteidiger dann wieder mit vollem Feuer rein.
Definitiv. Und mein ärgster Konkurrent, Jonathan Edwardson, ist ja noch verletzt. Von daher setze ich so an, wenn er noch nicht spielen kann. Nein, aber natürlich macht man als Trainer auch gerne Dinge mit einer Mannschaft, die man auch selber kann. Und deswegen ist öfters mal der Ball dabei, ob das mal in der Vergangenheit Tischtennisturnier war oder ein Tennisturnier oder wir Bowling gehen. Das sind einfach Dinge, die mir persönlich auch Spaß machen. Von daher ziehe ich das im Kletterpark vor.
Sehr gut. Kleine lustige Geschichte übrigens dazu. Ich war letztes Jahr zu Beginn der Saison für meinen Tennisverein, in dem ich tätig bin. Da war ich in so einem Shop hier in Hannover und habe Pokale für unsere interne Vereinsmeisterschaft geholt. Und da stand da übrigens gerade zufällig der Pokal von eurem Turnier, der wurde dann nämlich graviert und da stand dann unten drin 2024 Christian Prokop. Ja. In dem Moment, da habe ich es her erfahren, dass du das Ding gewonnen
ist
hast.
Ist aber ein Wanderpokal und man muss ihn dreimal gewinnen, um ihn mit nach Hause zu nehmen.
Also siehst du, dann hast du noch ein Ziel. Wunderbar. ihr macht ja generell jetzt nicht nur Tennis. Ihr macht mit der Mannschaft auch immer viele Sachen so in Vorbereitung, also so Teambuilding-Maßnahmen oder die Jungs verbringen auch mal in der Freizeit zusammen ihre Zeit. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dass das nicht nur Kollegen sind, sondern dass das eben bis zu einem gewissen Grad auch Freunde sind, damit man dann eben auch harmonisiert, so sagt man es, glaube ich, auf dem Feld.
Ja, dieser Zusammenhalt und diese Kommunikation ist schon extrem wichtig. Da sind die Jungs in erster Linie selber für zuständig, was das private Management nochmal angeht, dass sie da schauen, dass sie einfach Lust aufeinander haben und nicht nur sagen, wir machen unsere 1-2 Trainingseinheiten und dann bin ich froh, wenn ich einen Tag frei habe und dich nicht mehr sehe, sondern sie haben Fußballabende zusammen, sie verabreden sich so mal. Als Mannschaft oder als Trainerteam versuchen wir, das zu unterstützen. In der Saison ein bisschen weniger gehabt, dass wir auch unsere Frauen bzw. Kinder im Treffen dazunehmen. Jetzt hatten wir gerade zum Pfingstmontag nochmal einen gemeinsamen Abschluss auf der Pferderennbahn. Da waren die meisten Frauen und Kinder auch nochmal dabei. Da fällt einem das auf, dass man sich fast ein Jahr nicht gesehen hat. Also das wollen wir einfach in Zukunft noch mal regelmäßiger machen, dass man sich gut kennt, dass man sich versteht. Das ist die Basis auch für einen Erfolg.
Dann würde ich jetzt noch mal gerne auf ein Thema zu sprechen kommen, nämlich auf Auszeiten. Und zwar ist es ja so, dass du da, finde ich immer, einen sehr, sehr guten Mix findest aus taktischen Anweisungen, aus motivierenden Worten auch manchmal ein Anschiss. Und natürlich, es soll jetzt, ich habe einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet, der kommt jetzt gleich. Es soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, dass du in Auszeiten immer nur meckerst. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Aber natürlich ist es so, dass in den Auszeiten, wo es gerade mal nicht lief in Spielphasen, da kommen, finde ich, die schönsten und auch mal kreativsten Worte, die du findest in der Auszeit bei raus. Ich habe mal einen kleinen Zusammenschnitt vorbereitet. Wollen wir mal reinhören?
Okay.
Hey, nicht nur bei Sonnenschein gut spielen. Ja? Jetzt Tor für Tor ranarbeiten und richtig Druck machen. Ja, dann haben wir schon viel erlebt hier. In zwei Wochen ist Weihnachten und heute ist kein Tag für Geschenke. Aber jeder schenkt hier was her. Geht in Zweikampf, passt die an und lasst sie von außen schießen, was wir gesagt haben. Meine Fresse. Es reicht nicht, das T-Shirt zu bekrabbeln. Die können passen. Fasse an und fasse richtig an. Es sind alles so leichte Gegentore, ja? Wir müssen dort jetzt mehr fighten und das nicht wie in Erlangen verwalten. Daraus müssen wir gelernt haben. Wir führen immer noch und denken, ja, machen sie noch ein Tor. Ist eigentlich richtig zu und dann guck, dass wir Tempo machen.
An der letzten Stelle musste ich musste es einmal wegpiepen.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn du das jetzt so hörst, um auch nochmal dazu natürlich eine ernsthafte Frage zu stellen. Inwieweit analysierst du denn dein eigenes Verhalten auch in Auszeiten immer wieder? Weil du wirst ja sicherlich dann auch im Laufe der Jahre, wenn du eine Mannschaft kennenlernst, immer merken, was fruchtet denn eigentlich? Wann brauchen die Jungs mal einen Anschiss? Wann brauchen sie eine taktische Anweisung? Wie gehst du damit um?
Ja, ich schaue mir das natürlich schon an und guck auch auf, wie ich selber empfinde und meine Wirkung. Aber in diesen positiven Stressmomenten oder auch negativen Stressmomenten sind das natürlich viele intuitive Reaktionen. Als Trainer hat man aber einen gewissen Erfahrungsschatz und da braucht es auch die Klaviatur von verschiedensten Dingen. Manchmal muss ich einfach beruhigen. Des Öfteren musste ich jetzt in der Vergangenheit mal lauter werden, weil einfach eine gewisse Grundhärte und auch Konsequenz für unseren Sieg entscheidend ist. Und das hat mir bei der einen oder anderen Auszeit, wie man es gehört hat, gefehlt. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch mal taktische Dinge. Aber ich finde diesen Mix sehr wichtig und den werde ich auch beibehalten, aber ich werde es auch weiter reflektieren. Und danke, dass du den Piepton gesetzt hast. Die ein oder andere Auszeit habe ich mich auch fremd geschämt.
Aber ich finde super, das ist doch authentisch und das ist doch, macht doch den Sport auch aus. In so einem Moment, da steckt man einfach mit allen Emotionen voll drin und dann legt man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage und das finde ich einfach klasse. Und ja, vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin, Christian. Das war jetzt, wie gesagt, unser Teil 1 für diesen Abschlusspodcast, unser Rückblick auf die vergangene Saison. Es kommt noch Teil 2, der dann, wie gesagt, nächste Woche rauskommt. Und ich sage bis zu dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Christian.
Sehr gerne, danke.
Und natürlich schließen wir auch diesen ersten Teil wieder mit unserem Motto, unserem Schlachtruf ab. Recken!
Rocken!
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Altwarnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen. Die